Ein Lichtblick, den ich noch sehe, ist, wir haben in Israel, auch in den palästinensischen Gebieten, natürlich Organisationen, die nicht müde werden, daran zu arbeiten, dass es zu einer besseren Konfliktbearbeitung kommt, die festhalten an Zusammenarbeit, an Kooperation.
Wir starten in Folge 3 von Pott und die Welt und sagen herzlich willkommen zu unserem außenpolitischen Update. Ich bin Katharina Peetz, freie Journalistin.
Und ich, Martin Bierdecke, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, der IP, die hinter diesem Podcast steht. Unser Anspruch in diesem Podcast ist es, alle zwei Wochen ein aktuelles außenpolitisches Thema hintergründig zu besprechen. Wenn wir auf unsere heutige Folge schauen, muss man wohl sagen, naja, es gibt kaum ein Thema in der Außenpolitik, bei dem aktuell so viel Bewegung drin ist wie im Nahostkonflikt. Deshalb direkt der wichtige Hinweis, wir zeichnen diese Episode am 25. September auf.
Fast ein Jahr ist vorbei seit dem Überfall der Hamas auf Israel und wir sprechen über die Folgen für Israel, für den Gazastreifen, das Westjordanland, aber auch für die gesamte Region und die internationale Gemeinschaft. Und wir wollen dabei auch der Frage nachgehen, wie sich der Konflikt auf die deutsche Politik und Zivilgesellschaft auswirkt. Im zweiten Teil soll es dann um mögliche Zukunftsszenarien für diesen Konflikt gehen. Und wir freuen uns sehr, dass wir all das besprechen können mit Muriel Asseburg, Nahostexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Frau Asseburg.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Fast ein Jahr ist vergangen seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Mehr als 1200 Männer, Frauen und Kinder wurden bei den Massakern getötet. 10.000 wurden verletzt, mehr als 200 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Rund 100 Geiseln befinden sich wohl immer noch in der Gewalt der Hamas. Als Reaktion auf diesen Überfall greift die israelische Armee den Gazastreifen an. Bei diesen Kämpfen sind nach Angaben der von der Hamas geführten Gesundheitsbehörde mehr als 40.000 Palästinenser getötet worden. Frau Asseburg, der Überfall der Hamas am 7. Oktober war ein Schock für Israel. Wie würden Sie die Bedeutung dieses Schocks und die Reaktionen darauf einordnen für die Dynamik des Nahostkonflikts insgesamt?
Also tatsächlich war der schreckliche Terrorangriff der Hamas und anderer bewaffneter Gruppierungen aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 die tiefste Zäsur für das Land seit seiner Entstehung. Er wurde ganz überwiegend in der jüdisch-israelischen Bevölkerung gelesen als antisemitisches Pogrom, das auch das kollektive Trauma der Shoah wiederbelebt hat. Und ich glaube, diese Dimension ist das Entscheidende, um zu verstehen, wie Israel, die Gesellschaft und die Regierung reagiert hat auf den 7. Oktober, nämlich mit einem sehr, sehr massiven Militäreinsatz. Dazu kommen eine sehr weitreichende Zerstörung, nicht nur von den Kapazitäten der Hamas und anderer bewaffneter Gruppierungen, sondern eben auch der zivilen Infrastruktur von Wohnhäusern und die Flucht und Vertreibung von rund 90% der Bevölkerung. Wir gucken jetzt auf ein Gebiet, was eben auf absehbare Zeit eigentlich in großen Teilen unbewohnbar ist und vor extrem hohen Herausforderungen steht, was öffentliche Ordnung angeht, was Regierung angeht und was die Fragen der humanitären Situation, also den Ausbruch von Seuchen, von Krankheiten angeht und letztlich die Frage, wie kann dieses Gebiet wieder aufgebaut werden? Wie kann der Weg aussehen aus der Gewalt heraus? Was heißt das für die Konfliktdynamiken? Dann sehen wir, dass mit dem 7. Oktober und dem Krieg im Gazastreifen die Sprache der Gewalt, der Vergeltung, der gegenseitigen Entmenschlichung, das sind, was eigentlich alles dominiert mittlerweile. Und dass die Konfliktparteien überhaupt nicht in der Lage sind, konstruktiv nachzudenken, wie kommen wir raus aus der Gewalt.
Vielleicht können wir noch mal kurz zurückschauen oder bei diesem Recap bleiben. Sie haben gesagt, das war die tiefste Zäsur für Israel und es wurde eben empfunden als ein antisemitisches Pogrom. Das hat ja auch dazu geführt, dass innerhalb der israelischen Bevölkerung man zusammengerückt ist und aber auch den Kurs der israelischen Regierung erstmal unterstützt hat. Jetzt zuletzt hat man dann doch noch mal den Eindruck, dass die Kritik an dieser rechtsreligiösen Regierung auch innerhalb des Landes wächst. Wie und wann, würden Sie sagen, ist dieser Stimmungswandel in der israelischen Gesellschaft passiert?
Ja, ich würde es, glaube ich, ein ganz bisschen anders beschreiben. dass wir von Anfang an in der Mehrheitsbevölkerung in Israel eine relativ große Unterstützung für den Krieg und die Kriegsziele hatten, die die Regierung proklamiert hat. Also dafür, die Geiseln zu befreien, dafür die militärischen Kapazitäten der Hamas zu zerstören und dafür zu sorgen, dass nie wieder eine Bedrohung aus dem Gazastreifen ausgeht. Das war aber gleichzeitig auch von Anfang an sehr große Kritik hatten von Seiten der Bevölkerung an der Regierung, am Militär und am Geheimdienst aufgrund dieses unglaublichen Versagens, das den 7. Oktober überhaupt möglich gemacht hat. Was sich mit der Zeit geändert hat, ist, dass eine Kritik hinzugekommen ist an den Prioritäten der Regierung bei der Kriegsführung. Nämlich, dass die Bevölkerung immer stärker den Eindruck gewonnen hat, dass die Regierung die Befreiung der Geiseln gar nicht ernst nimmt und dass sie, obwohl eigentlich von den internationalen Vermittlern vorgelegt worden ist und obwohl es weitgehende Einigkeit gibt, wie ein Deal aussehen könnte, um die Geiseln frei zu bekommen und zu einem Waffenstillstand zu kommen, die Regierung den Krieg immer weiter fortsetzen will. Und das ist der Hauptkritikpunkt, der sich mit der Zeit, ich würde sagen seit dem Frühjahr, immer stärker geworden ist und der ja auch nicht nur aus der Bevölkerung kommt, sondern eben auch aus dem Sicherheitsapparat, der zu ganz enormen Spannungen auch geführt hat zwischen dem Premierminister und dem Verteidigungsminister.
Welchen Effekt hatte der Vorwurf des Völkermords an Israel, der jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird, auf die Sichtweise der internationalen Gemeinschaft auf diesen Konflikt?
Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ein großer Teil der Bevölkerung in arabischen Ländern, im sogenannten globalen Süden, aber auch in Teilen des Westens diese Sichtweise hat.
Diese Sichtweise, dass das ein Völkermord ist, meinen Sie?
Genau. Und dass große Teile auch von Regierungen, insbesondere im globalen Süden, eben auch der Ansicht sind, wir sehen hier einen Völkermord. Nicht nur aufgrund dessen, was wir jetzt schon beschrieben haben, also hohen zivilen Todeszahlen, sondern auch, weil sie in der Art, wie israelische Politikerinnen und Politiker sich artikulieren, sowohl Vertreter der Regierung als auch im noch extremeren Spektrum, eben diesen Willen von Vernichtung, von Vertreibung sehr stark abgebildet sehen. Und diese Rhetorik trägt eben sehr stark dazu bei, dass tatsächlich das Bild entsteht, Israel führe keinen konzentrierten, fokussierten Kampf gegen die Hamas und gegen bewaffnete Gruppierungen, sondern gegen die Bevölkerung im Gazastreifen und versuche da eine neue Nakba, also eine Flucht und Vertreibung wie 1948 zu inszenieren.
Vielleicht können wir ein bisschen genauer noch auf die Rolle Deutschlands zu sprechen kommen. Wie schwierig ist die Balance für die deutsche Bundesregierung, auf der einen Seite an der Seite Israels zu stehen und auf der anderen Seite auch auf diese Situation im Gazastreifen aufmerksam zu machen?
Ich glaube, wir sehen das sehr deutlich, wie schwer es der Bundesregierung fällt, einerseits sich solidarisch zu zeigen und andererseits zu versuchen, die Konfliktdynamiken zu beeinflussen. Wir sehen auch, wie eine anfangs fast unverbrüchliche Solidarität mit sehr weitgehenden Annahmen, was die israelische Regierung tun würde, dass sie als demokratische Regierung sich natürlich ans Völkerrecht halten würde, wie die eigentlich einer sehr viel kritischeren Haltung gewichen ist, bei der Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung schon deutliche Worte finden, was die Frage von zivilen Opfern im Gazastreifen angeht, was die Frage des humanitären Zugangs angeht, was die Siedlungspolitik, was Siedlergewalt angeht, selbst auch die Bereitschaft zum Beispiel, Sanktionen gegen gewalttätige Siedler zu unterstützen. Und auf der anderen Seite aber eben nicht die Bereitschaft von Seiten der Bundesregierung, das auch mit konkreten Kosten, mit einem Preisschild zu verknüpfen, sodass letztlich das überwiegt, was als klare Parteinahme für Israel in der Welt gesehen wird und auch von der israelischen Regierung, denke ich, so verstanden wird. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel die Bundesregierung immer wieder durch Interventionen beim Internationalen Gerichtshof und beim Internationalen Strafgerichtshof versucht, Israel abzuschirmen gegen eine juristische Aufarbeitung dessen, was jetzt im Gazastreifen passiert, aber auch allgemeiner gegen die juristische Aufarbeitung von Fragen von der Zulässigkeit, Legitimität von Besatzung, also das Verfahren, das wir jetzt vor kurzem gesehen haben. Es hat damit zu tun, dass Deutschland festhält an einer verhandelten Zwei-Staaten-Regelung, obwohl das Rechtsgutachten des EuGH in dieser Sache eigentlich eine andere Sprache spricht. Und es hat damit zu tun, dass Deutschland zwar seine Waffenlieferung, insbesondere die Lieferung von Kriegswaffen, sehr stark zurückgefahren hat, das aber eben nicht artikuliert. Also nicht bereit ist, tatsächlich das zu verknüpfen mit der Kriegsführung im Gazastreifen.
Und all das hat natürlich auch was zu tun mit der deutschen Geschichte, mit dem Verhältnis zu Israel. Wir haben jetzt auch auf deutschen Straßen und Universitäten gesehen, wie dieser Konflikt ausgetragen worden ist, teilweise sehr aufgeheizt. Und natürlich steht auch immer der Vorwurf des Antisemitismus im Raum. Wie würden Sie diese Debatte, die wir hier innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft geführt haben oder immer noch führen, beurteilen? Sind das einfach alte Konfliktlinien, die hier jetzt an dem Konflikt nochmal neu sich entzünden? Oder hat das doch nochmal eine andere Dynamik entwickelt?
Ich denke, es hat schon nochmal eine ganz andere Dynamik entwickelt. Wir hatten weder diese Art der Polarisierung, die so weit in die Gesellschaft reingeht in der Vergangenheit, noch hatten wir so strikte Maßnahmen von Seiten der Behörden, also sowohl der Ministerien als auch der Exekutivbehörden, was diese Fragen angeht. Und ich denke, tatsächlich tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir in diesem Bereich im Wesentlichen repressiv agieren. Ich würde mir wünschen, dass wir sehr viel stärker von Seiten der Politik darauf setzen, Räume zu schaffen, in denen wir konstruktiv debattieren können. Und es ist ganz klar, dass nicht jede Position da vertreten sein kann. Also Positionen, die mit antisemitischen Vorschlägen kommen oder antisemitischen Argumentationsmustern, die mit entmenschlichenden, mit rassistischen Argumenten kommen, können natürlich nicht Teil einer demokratischen Debatte sein. Aber ich denke, wir haben die Linien hier viel zu eng gezogen.
Wenn wir ein bisschen über den Tag hinausschauen würden, Frau Asseburg, wie steht denn Israel da gegenüber seinen Nachbarn in der Großregion, was die mittel- und langfristigen Perspektiven anbelangt? Ist Frieden überhaupt noch möglich und gehört die Zwei-Staaten-Lösung für Sie zu den möglichen Szenarien noch dazu? Die Bundesregierung hält ja sehr stark fest an dieser Zwei-Staaten-Lösung.
Ich denke, was sich sehr deutlich gezeigt hat mit dem 7. Oktober, dem Krieg im Gazastreifen und der regionalen Eskalation, der Verknüpfung jetzt von Konfliktherden, nicht eben nur zwischen Palästina und Libanon, sondern auch Jemen, Irak und Syrien, also wirklich eine regionale Eskalation, ist, dass es keinen Weg vorbei an einer Regelung der Palästina-Frage gibt, wenn Israel in Frieden in der Region leben will. Und das ist das Hauptdilemma, dass wir derzeit in Israel eine Regierung haben, die nicht bereit ist zu einer Regelung, sei es eine Zwei-Staaten-Regelung, sei es eine Ein-Staaten-Regelung mit gleichen Rechten für alle. Und wir sind natürlich durch die Auseinandersetzungen jetzt noch stärker in eine Dynamik gekommen, wo die israelische Bevölkerung und die israelische Politik sich weiter davon entfernt hat, kompromissbereit zu sein und nicht sich dem angenähert hat.
Wie wäre dann die Perspektive mit einer anderen israelischen Regierung? Ich frage mich so, wie tief sitzt eigentlich der 7. Oktober, wie nachhaltig, selbst wenn man jetzt eine andere israelische Regierung hätte?
Der 7. Oktober sitzt sehr, sehr tief. Dazu kommt auch noch, dass ja schon vor dem 7. Oktober wir über sehr lange Zeit keine Verhandlungen hatten, eine Zunahme der extremen Positionen, dass das, was früher rechtsextrem war, eben sehr weit in den Mainstream reingewandert ist. Also selbst wenn Sie sich Meinungsumfragen anschauen, vor dem 7. Oktober in Israel und in den palästinensischen Gebieten, sehen Sie da schon, dass relative Mehrheiten in beiden Bevölkerungen sagen, wir wollen eine Einstaatenregelung mit ungleichen Rechten, natürlich jeweils zugunsten der eigenen Bevölkerung. Wir sind zurückgefallen in einen existenziellen Konflikt, in dem beide Seiten das ganze Territorium beanspruchen und die legitimen Ansprüche der anderen Seite nicht mehr akzeptieren. Das ist der Hintergrund, vor dem auch Neuwahlen in Israel, davon ist auszugehen, keine Regierung hervorbringen werden, die eben plötzlich mit einer Zwei-Staaten-Agenda antritt, und es dann leicht zu einer Konfliktregelung kommt, selbst wenn die internationale Gemeinschaft da sehr stark engagiert ist. Ich denke trotzdem, es liegt eine Chance darin, dass die Amerikaner, die Europäer, die arabische Kontaktgruppe eigentlich an einem Strang ziehen, eigentlich bereit sind, politisches Kapital einzusetzen, um zu einer solchen Regelung zu kommen, eventuell eben auch durch eine militärische Präsenz, durch ein Engagement im Wiederaufbau, durch Sicherheitsgarantien, durch eine Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Also das sind alles Elemente, die unter anderem in dem Plan, den Biden vorgelegt hat, eigentlich vorgezeichnet sind. Wie könnte eine regionale und internationale Lösung aussehen, die Israel Sicherheit gibt, die den Palästinensern Sicherheit gibt und die letztlich Selbstbestimmung für beide Völker ermöglicht, eingebunden in ein regionales Paket. Die Alternative, wenn diese Einigung nicht stattfindet, ist eben ein weiterer Abwärtstrend in dieser Auseinandersetzung, in der letztlich dann die Sprache der Gewalt die vorherrschende ist und wo wir immer stärker die Verknüpfung und die Verfestigung der unterschiedlichen Konfliktdimensionen sehen werden.
Aber immerhin gibt es ja überhaupt, wenn ich das richtig verstanden habe, Ansätze. Es gibt also keinen richtigen Grund zum Optimismus in diesen Tagen, aber es gäbe zumindest mit Blick in die nächsten Wochen oder Monate Ansätze, dieses Problem, diesen gewaltigen Konflikt zumindest ja, im Ansatz zu lösen.
Ich würde jetzt ungern diesen leichten Optimismus wieder kaputt machen. Dennoch, ich glaube, wir müssen auch sehen, dass im direkten Wahlkampf in den USA natürlich der Einfluss, die Hebel, die die USA haben, um noch etwas zu erreichen, sehr viel geringer sind. Auch die Bereitschaft, politische Risiken einzugehen, sehr viel geringer sind. Die internationale Gemeinschaft, das ist ihr Wesen, kommt eben immer nur sehr langsam in die Gänge. Und dennoch, ja, wir haben ein sehr enges, abgestimmtes Vorgehen hier. Und das ist der einzige Lichtblick, den wir hier haben.
Ich finde, man kann auf Außenpolitik nie schauen, wenn man sich nicht ganz kleine Ansätze von Optimismus behält. Sonst kann man es, glaube ich, auch lassen, auch bei diesem Konflikt.
Ein Lichtblick, den ich noch sehe, ist, wir haben in Israel, auch in den palästinensischen Gebieten natürlich Organisationen, die nicht müde werden, daran zu arbeiten, dass es zu einer besseren Konfliktbearbeitung kommt, die festhalten an Zusammenarbeit, an Kooperation. Und das ist der andere Lichtblick und diese Verbindungen, die wir auch brauchen, ohne die die internationale Gemeinschaft letztlich auch sehr wenig leisten kann.
Vielen Dank an unseren Gast Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Sehr gerne.
Das ging mir jetzt, wenn wir so ein bisschen zum Ende der Episode nochmal Revue passieren lassen, Fazit ziehen, so durch den Kopf, die Entmenschlichung, die wir auf beiden Seiten sehen, also des Gegenübers, und dass man eben doch aber auch Organisationen sieht, die versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, der, wie Martin sagte, vielleicht ein kleines bisschen den Optimismus noch unterstützt. Ansonsten finde ich, ist nochmal sehr deutlich geworden, dass der 7. Oktober eben, es ist dieses Zurückfallen in einen wirklich existenziellen Konflikt, wo die internationale Gemeinschaft eine Lösung finden muss, wo beide Seiten aber eben auch entsprechend mitarbeiten müssen. Martin, was geht dir noch zum Ende des Gesprächs durch den Kopf?
Ja, wenn wir das kurz nochmal zusammenzufassen versuchen, drei Dinge, die Entmenschlichung, Katharina hast du schon genannt. Ich finde dieses Anhalten der Gewalt und diese unglaublichen Opferzahlen, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dann wäre mein zweiter das Interesse daran, diesen Konflikt zu befeuern, ja, dass das von beiden Seiten so hoch ist. Man darf nicht vergessen, dass Israel natürlich immer noch gegen Terrororganisationen kämpft hier. Gleichwohl gibt es ein Interesse, diesen Konflikt am Kochen, am Laufen zu halten, fürchte ich. Und mein dritter Punkt wäre die Folgen für den globalen Süden. Das ist, glaube ich, immer noch nicht ganz absehbar, wie so Schockwellen dieser Konflikt ausbreitet und ausgreift in ganz andere Zusammenhänge noch. Da werden wir noch lange, lange damit zu tun haben.
Und Stichwort globaler Süden können schon einmal teasen auf Folge 4 von Pott und die Welt. Da geht es um Fragen der internationalen Ordnung, um Norden und Süden. Das Thema ist der Gipfel der BRICS-Staaten.
Genau, dieser Gipfel steht nämlich vor der Tür und darüber wollen wir sprechen mit Magdalena Kirchner von der Stiftung Mercator.
Danke fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bialecki. Tschüss und bis zum nächsten Mal.